SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo. Hallo und herzlich willkommen, Rüdiger von Fritsch.
Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Tassi.
Wir freuen uns sehr, dass Sie heute gekommen sind. Sie waren Diplomat, das wissen eigentlich alle, weil Sie ganz, ganz häufig in den letzten Jahren auch zu Gast waren in verschiedenen Formaten, Talkshows und so weiter. Häufig dann, wenn es um Russland und den Ukraine-Krieg ging. Sie waren deutscher Botschafter in Moskau von 2014 bis 2019, auch interessante Jahre, die Sie dort verbracht haben. Jetzt sind Sie aber im Ruhestand. Was machen Sie denn gerade so?
Ich beschäftige mich weiter mit dem, was mich zuletzt beschäftigt hat, weil das Interesse so groß ist, mit Russland, mit dem Weltgeschehen insgesamt. Ich bin viel zu Vorträgen unterwegs. Ich schreibe Bücher, wie dieses jüngste. Aber vielleicht am wichtigsten, meine Frau und ich haben 13 Enkelkinder und die brauchen zu Recht sehr viel Zeit und das ist schön.
Ja, wenn man sich jeden Tag mit einem beschäftigt, ist man schon mal zwei Wochen gut beschäftigt. Genau. Ich frage mich nur, was macht denn so ein Diplomat im Ruhestand? Reflektiert man da sein Leben, wo man überall war und denkt nochmal drüber nach oder hat man dafür gar nicht die Zeit, weil einfach noch Anschlussarbeit ansteht?
Ich tue im Moment etwas sehr Interessantes. Ich habe in meiner Moskauer Zeit sehr ausführlich Tagebuch geführt und das lese ich im Moment Tag für Tag 10 Jahre zurück nach. Was habe ich vor 10 Jahren gedacht und gemacht? Das ist sehr interessant und das führt natürlich zu einer intensiven Reflexion darüber, was damals geschehen und was daraus geworden.
Und welche Erkenntnisse folgen daraus für Sie? Also ist das so ein Diplomatensport? Haben Sie ja vorhin kurz erwähnt, dass man sich als Diplomat gerne darüber Gedanken macht, ob man vor 20 Jahren mal das Richtige gesagt hat.
Die Summe ist, dass wir realisieren müssen, dass, ich würde sagen, Diplomatie nicht gescheitert ist, aber Wladimir Putin sie an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gebracht hat, weil es für Diplomatie immer zweier Seiten mindestens bedarf, die gesprächsbereit sind. Wir haben es mit jemandem zu tun, der ausdrücklich seiner eigenen Stellungnahme nicht gesprächsbereit ist.
Sprechen wir mal drüber, weil aktuell ist das so, dass wir teilweise mit Erstaunen vor der Entwicklung stehen, die da im Ukraine-Krieg auch stattfindet. Gestern war NATO-Gipfel, Abschlusserklärung in Ankara. Eine Milliardenhilfe ist da nochmal kommuniziert worden für die Ukraine. Auch die USA stehen überraschenderweise jetzt voll dahinter. Insgesamt 140 Milliarden Euro fließen dahin. Also ist ein deutliches Bekenntnis der USA. Wie deuten Sie das?
Das ist in der Tat sehr eindeutig und sehr erfreulich und am Ende zählt das, was aufgeschrieben ist, was in dieser Erklärung steht, wozu wir uns gemeinsam verpflichten, einschließlich solcher Zusagen, wie dass die USA bereit sind, der Ukraine die Lizenz zum Nachbau dieser wichtigen Abwehrraketen Patriot zu geben, dass der Bundeskanzler heute verkünden konnte, dass Deutschland auch ebenfalls Sicherheitsraketen, diese Tomahawk-Raketen geliefert werden. Das heißt, das Bündnis steht fest zusammen und es ist, würde ich sagen, sogar noch besser geworden dadurch, dass die NATO einerseits europäischer wird, die Europäer leisten mehr und gleichzeitig bleiben wir transatlantisch. In dem Wissen, dass das eine fragile Konstruktion ist. Bekenntnisse waren ganz klar, die es jetzt gegeben hat, aber wir wissen, dass wir nicht genau vorhersagen können, was der amerikanische Präsident sich morgen überlegt.
Das kann man nie so genau wissen. Ja. Nämlich diese Einigung folgte ja, also ist ja erstmal so eine Eskalation hervorgegangen. Ich habe Sie vorhin kurz sagen hören, das war ein interessanter NATO-Gipfel oder bemerkenswert oder ich weiß nicht mehr genau, welche Formulierung. Ja. Warum war das für Sie so ein bemerkenswerter NATO-Gipfel?
Das ist, finde ich, Stück eine Lehrstunde der Diplomatie gewesen. Dass es gelungen ist, einen so unberechenbaren amerikanischen Präsidenten auf so viel zu verpflichten, noch einmal in dem Wissen, dass wir das nicht vorhersehen können, aber die ganze Zeit, die er jetzt im Amt ist, über 2 Jahre schon, ist er bei der NATO und allen Verpflichtungen geblieben. Wir haben die gestern noch mal bekräftigt. Wir haben klar definiert, dass Russland die große Sicherheitsbedrohung für uns ist, dass wir bereit sind, der Ukraine zur Seite zu stehen. Und die Europäer haben den Schuss gehört, würde ich mal sagen, nämlich realisiert, dass sie mehr tun müssen, ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten. Wir wollen ja nicht Krieg führen. Wenn es nach mir ginge, gäbe es nichts Schöneres als diplomatische Lösungen für den Iran-Krieg, für den Ukraine-Krieg. Aber wir müssen noch einmal immer realisieren, dass Diplomatie zweier Seiten darf, die zum Gespräch bereit sind. Und das fehlt.
Sie als ehemaliger Diplomat in Moskau, wenn Sie Ihre Tagebücher heute so lesen, stützen Sie diese Behauptung, dass Russland eine Bedrohung für Europa ist?
Natürlich, selbstverständlich. Russland ist eine selbstgewählte Bedrohung. Wladimir Putin hat uns in die Konfrontation geführt, denn er zielt nicht nur auf die Ukraine, sondern er zielt auf uns Europäer. Das hat er uns im Übrigen auch schriftlich gegeben. Er hat, bevor die Ukraine überfallen hat, ja ultimative Forderungen an uns gerichtet und die liefen auf eine Selbstschwächung der Europäer hinaus. Er verlangte den Abzug der Amerikaner und anderes mehr. Und damit ist klar, worum es geht und vor welcher Herausforderung wir stehen. Und was wir jetzt leisten müssen, ist Konfrontation zu gestalten. Denn Russland verschwindet ja nicht von der Landkarte. Und da ist wieder die Diplomatie gefordert. Wir müssen über diesen Konflikt immer hinaus vom Schlachtfeld sozusagen auf den Horizont blicken und schauen, wie können wir gemeinsam Zukunft gestalten. Und sei es in Konfrontation, was uns im Übrigen der Vergangenheit auch gelungen ist. Ich erinnere an die 70er Jahre, hochkonfrontativ, und wir haben die KSZE geschafft.
Die NATO wird europäischer, das sagt der ehemalige Botschafter Deutschlands in Moskau, Rüdiger von Fritsch, mit Blick auf den NATO-Gipfel, der gestern in Ankara zu Ende gegangen ist. Sagen Sie ja wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner zwar Bekenntnisse abliefern, aber kein Geld. Sie werden nicht zahlen, auch nicht für die Ukraine Militärhilfen, sondern das wird weiter europäische Aufgabe bleiben und damit natürlich vor allem auch Aufgabe Deutschlands.
Europäischer in dem Sinne, dass wir in Europa gewachsen sind. Wladimir Putin hat sich ja strategisch in den Fuß geschossen und dafür gesorgt, dass Schweden und Finnland in die NATO eingetreten sind. Und in dem Sinne, dass wir bereit sind, mehr für unsere eigene Sicherheit und Verteidigung zu leisten. Und das ist eine sehr gute Zukunftsaufgabe. Noch einmal, nicht weil wir Krieg führen wollen, aber weil wir verteidigungsbereit sein wollen. Ich sah gestern in einer Stadt so ein Transparent: friedensfähig statt kriegstüchtig. Damit lullen wir uns ein. Das ist eine falsche Alternative. Wir müssen friedensfähig sein und verteidigungsbereit. Es muss beides gleichzeitig gelten, in dem Sinne europäischer. Ja, und wir haben schultern weiter die Aufgabe, der Ukraine zur Seite zu stehen. Aber die Amerikaner tun es auch, wie beispielsweise jetzt durch diese Lizenz zum Nachbau von Patriot-Raketen.
Es ist ja schon interessant, wenn man sich das mal anschaut. Ja. Also gleichzeitig hat ja Putin jetzt wohl ins Spiel gebracht, man könne sich doch mal in Moskau treffen. Also er versucht jetzt wieder ein Treffen mit Donald Trump in die Wege zu leiten. Das wird wahrscheinlich auch klappen. Die Erfahrung zeigt ja, dass Trump durchaus bereit ist, das zu machen. Wie kann man das verstehen oder sollte man gar nicht versuchen, überhaupt
dahinter zu steigen? Man muss bei Wladimir Putin immer das Kleingedruckte lesen. Denn wenn er sagt, dass er auch beispielsweise bereit wäre, sich mit Herrn Zelensky zu treffen, Präsident Zelensky, dann schiebt er immer nach, sofern die Ukraine seine Kriegsziele akzeptiert. Das ist sozusagen die Vorbedingung. Das heißt, wir sehen, dass er eigentlich gar nicht friedensbereit ist. Frieden ist für ihn keine Kategorie seiner Logik. Das müssen wir erkennen. Frieden kann für ihn nur bedeuten, wenn ich den Krieg gewonnen habe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch nicht nur in einer Kriegslogik denken, sondern erstens immer in einer Friedenslogik, aber zweitens auch in der Logik, wie können wir Wladimir Putin zu Hause an die Grenzen seiner Möglichkeiten bringen, weiter die Macht im Land zu kontrollieren. Denn das ist die Logik, die bei ihm funktioniert. Wenn er an dem Punkt kommt, dass er fürchten muss, das Volk stellt sich gegen ihn auf, dann ist er gesprächsbereit. Das ist seine Logik und nur in seiner Logik funktioniert das.
Für uns in Deutschland ja unheimlich schwer einzuschätzen. Ja, wie funktioniert das da eigentlich in Russland? Also wir sehen jetzt, Russland ist auch in der Defensive, in die Defensive geraten in diesem Krieg. Die Ukraine dringt da weit ins Land vor. Das ist eine überraschende Entwicklung. Weiterhin fliegen aber unendlich viele konventionelle Raketen aus Russland. Kiew steht unter Beschuss wie schon lange nicht mehr. Und man kann sich hierzulande irgendwie ganz, ganz schwer nur ein Bild machen. In welche Richtung geht denn das jetzt?
Also erstens, wie Sie richtig sagen, diese verbrecherischen Angriffe gegen die Zivilbevölkerung aus Russland hören nicht auf. Gleichzeitig hat die Ukraine es erfolgreich geschafft, genau in jener Logik in Russland einzudringen, die Wladimir Putins Macht ins Wanken geraten lassen könnte, weil diese erfolgreichen Angriffe auf russische Infrastruktur, vor allem auch auf die Energieversorgung, zeigen, der hohe Herr ist nicht so allmächtig, wie er behauptet. Er kann uns nicht mal selber schützen. Und das lässt natürlich die Zweifel wachsen, verbunden damit, dass die Versorgungssituation schwierig geworden ist. Nicht? In ganz Russland gibt es Schlangen vor den Tankstellen und die Benzinversorgung ist schwer geworden, sie ist teurer geworden, die Lebenshaltungskosten steigen. All das irritiert und sorgt dauerhaft dafür, dass er an die Grenzen seiner Möglichkeiten kommt.
Wie wirkt sich das Ihrer Meinung als jemand, der auch Russland gut kennt, auf die russische Bevölkerung aus? Weil leider, muss man ja sagen, die Verbindung zur russischen Bevölkerung, die eigentlich sehr mal sehr stark war, hier medial extrem abgeklungen. Wir kriegen nicht mehr so mit, was dort was die normalen Leute dort machen und denken.
Die Menschen in Russland haben die Erfahrung ihrer Großeltern sich wieder ins Bewusstsein gerufen aus der Sowjetzeit, dass man in zwei Wirklichkeiten leben muss. Die eine ist jene Loyalität, die man nach außen schulden muss, weil der Machtapparat so gefährlich und repressiv ist, dass er jede kritische Äußerung sofort ahnden würde, dass man aber andererseits seine unabhängige Meinung behalten wird, die man privat und zu Hause austauscht. Und genau vor dieser doppelten Wirklichkeit fürchtet Wladimir Putin sich. Er kennt das alte russische Sprichwort, wer gesenkten Hauptes geht, dem wird der Kopf nicht abgeschlagen. Aber es kann der Punkt kommen, an dem die russischen Frauen und Mütter sagen, schön und gut mit der heiligen Ukraine, aber wo bitte ist mein Sohn, wo ist mein Vater, warum hast du die Infrastruktur vernachlässigt, warum gibt es keine Schulspeisung für die Kinder, warum schließt du die Gesundheitsstation in meinem Dorf? Und dass sie, wie beispielsweise in den 80er Jahren, die Soldatenmütter damals dafür gesorgt haben, dass der Afghanistan-Einsatz zu Ende ging, das Volk an einem bestimmten Punkt gegen ihn aufsteht. Und das passiert oft dadurch, dass, wie man das nennt, so ein schwarzer Schwan auftaucht. Irgendein unerwartetes Ereignis, so wie wir erinnern uns in Nordafrika an einem einzigen Vorfall, ein verzweifelter tunesischer Gemüsehändler setzt sich selbst in Brand, ein politischer Flächenbrand entsteht, Diktaturen verschwinden.
Wir haben gerade über den Krieg gesprochen in der Ukraine und auch darüber, wie offensichtlich sich die Verhältnisse gerade wenden. Wenn Sie jetzt mal so drüber nachdenken und analysieren, sowas ist immer schwierig, aber in welche Richtung wird das gehen?
Das Bemerkenswerte ist ja, dass es einer der größten Militärmaschinerien der Welt, der russischen, in einem Krieg, der länger dauert als der Erste Weltkrieg, nicht gelungen ist, einen wesentlich kleineren Gegner zu besiegen, geschweige denn überhaupt irgendwelche der Kriegsziele zu erreichen. Und im Gegenteil, Volodymyr Zelensky, der Ukraine ist es gelungen, das Geschehen so weit umzudrehen, als es gelungen ist, in Russland eben Wladimir Putin vorzuführen letztlich, dass er die Stärke nicht hat. Und wie es ausgeht, hängt sehr stark von uns ab. Es hängt von uns ab, haben wir genug Geschlossenheit und Entschlossenheit, nicht allein die Ukraine so zu unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, sondern noch einmal Wladimir Putin durch Sanktionen an die Grenzen seiner Möglichkeiten zu bringen, damit er fürchten muss, zu Hause die Macht zu verlieren und deswegen verhandlungsbereit ist. Das ist eine Lösung, die vorstellbar ist. Falsch ist eine Logik, die behauptet wird, von Damen auch, die es besser wissen müssten, weil sie klug sind, wie Frau Weidel oder Frau Wagenknecht, schmeißt doch dem Bären ein Stück Fleisch über den Zaun, ein Stück Ukraine, dann wird er schon Ruhe geben. Dann wird er nach historischer Erfahrung sagen, vielen Dank dafür, habt ihr noch mehr im Angebot. Ganz abgesehen davon, dass ich es fatal finde, wenn aus Deutschland so Vorschläge kommen, wie man Osteuropa territorial neu gliedern könnte. Das hat man dort zuletzt 1939 gehört und braucht man gar nicht solche Vorschläge.
Aber in Kriegen spielen ja immer Interessen Rollen. Welche Interessen stehen denn hinter diesem Krieg? Also wer hat denn jetzt welches Interesse? Russland möchte territorial Gewinne machen, möchte die Ukraine einnehmen. Vielleicht hat es sich von diesem Ziel auch schon verabschiedet. Das können wir schwer einschätzen. Was wollen die USA eigentlich? Geht es da um Rohstoffe?
In Westeuropa und der Ukraine geht es um Freiheit, Souveränität, territoriale Integrität. Wladimir Putin geht es um aggressiven Neokolonialismus, um Imperialismus, das alte große Russland wiederherstellen. Nicht die Sowjetunion, das alte Russland, das ist durchaus ein Unterschied. Und die Amerikaner haben natürlich immer einen anderen globalen Blick. Für sie wäre die ideale Lösung, dass am Ende auch von Russland keine Gefährdung mehr ausgeht und sie sich ganz fokussieren können, das haben sie ja im Blick, auf die zu aus ihrer Sicht erwartende Auseinandersetzung mit China um globalen Einfluss und anderes.
Weil Donald Trump ja schon sehr, sehr offen auch mit Zelensky Deals angedeutet hat, die dann den konkreten Austausch von Bodenschätzen, sodass man den Eindruck gewinnen könnte, das ist sein Hauptinteresse.
Das Fatale ist, dass die amerikanische Politik gegenwärtig überhaupt nicht wertegeleitet ist, sondern ausschließlich interessengeleitet. Und das hat Wladimir Putin, der größere Dealmaker als Donald Trump ist, erkannt. Er hat die Dollarzeichen in Donalds Augen gesehen und hat gesagt, guck mal hier, wir sind so reich und da kannst du Geschäfte machen. Und wenn immer man Interviews der amerikanischen Unterhändler hört, geht es immer um die möglichen Geschäfte der USA in Russland. Und Putins Hoffnung ist natürlich, dass für großartige Geschäfte dort Donald Trump, weil er eben wie gesagt nicht wertegeleitet ist, bereit wäre, Teile der Ukraine aufzugeben. Dass dem nicht so ist, ist nicht zuletzt ein Erfolg europäischer Diplomatie, die immer wieder auf die amerikanische Führung in dem Sinne erfolgreich eingewirkt haben.
Sie haben ja beim selbst gesagt, eine klare Sprache sprechen, aber dennoch die Liebe und Hinwendung zum Land nicht verlieren. Das war vor allem während Ihrer Zeit in Russland, immerhin nach der Krim-Annexion sind Sie ja dort Botschafter geworden in Moskau. Wie haben Sie sich Ihre Liebe zu Russland bewahrt oder haben Sie überhaupt?
Ich bin in großer Zuneigung zu Russland aufgewachsen. Die Familie meiner Mutter stammt aus dem Baltikum, das früher zum Russischen Reich gehörte. Meine Großeltern sprachen wunderbares Russisch, das ich gelegentlich hörte. Mein Urgroßvater russischer Abgeordneter. Und ich habe unterscheiden gelernt zwischen einer Zuneigung zu dieser großartigen Kultur, zu seinen Menschen, hingegen seine Politik klar zu verurteilen gegebenenfalls. Und als ich 2014 nach Moskau gekommen bin und die Krim gerade annektiert war, habe ich mir gesagt, du wirst dir auch in einer politisch konfrontativen Situation nicht deine Zuneigung zu Russland kaputt machen lassen. Und das ist gelungen. Ich bin Russland bis heute unverändert tief verbunden.
Also mit Verlaub, wenn man Sie so sieht und sprechen hört in Interviews, in Talkshows, dann sind Sie wirklich das Bild eines Diplomaten, das man sich so vorstellt auch. Dahinter steckt auch eine spannende und bisweilen auch dramatische Familiengeschichte. Und die haben Sie jetzt aufgearbeitet. Warum ausgerechnet jetzt? Also jetzt sozusagen schon in ein paar Jahre im Ruhestand befindlich, kommt jetzt sozusagen diese Auseinandersetzung. Warum jetzt?
Ich habe schon ein paar Bücher geschrieben. Aber dieses hier, die Geschichte in mir, ist das eine, das ich eigentlich immer habe schreiben wollen. Weil die dahinter steckende Frage mich lebenslang beschäftigt hat. Nämlich, was haben die Leben der Menschen vor mir mit meinem Leben gemacht? Und das aufzuschreiben ist am Ende auch eine Zeitfrage. Ich brauchte einfach die Ruhe und die Zeit, um das aufschreiben zu können. Deswegen habe ich es jetzt aufgeschrieben, sonst hätte ich es vielleicht auch früher gemacht. Aber es ist das eine Buch, das mir wirklich wichtig ist.
Mhm. Hat es was damit zu tun? Also es geht ja auch ganz viel um den Nationalsozialismus, ja. Auch den ihr Vater im Nationalsozialismus und seine Haltung dazu. Mhm. Und es sind ja in den USA die Nationalarchive geöffnet worden und man kann sich jetzt online im Grunde genommen mit der familiären NSDAP-Vergangenheit auseinandersetzen. Gab es da einen Zusammenhang?
Das ist ein Zufall. Die wurden geöffnet, nachdem das Buch schon gedruckt oder erschienen war. Also das, davon wusste ich gar nicht. Man hatte ja früher auch schon die Möglichkeit, allerdings analog in die Archive zu schauen. Und Grundlage meines jetzigen Buches ist auch analoge Archivrecherche im Bundesarchiv gewesen. Da liegt die gesamte Parteikartei der NSDAP. Insofern ist das ein Zufall, dass das so zusammenfällt.
Haben Sie trotzdem mal reingeschaut in dieses Online-Archiv?
Nein, aber ein Bruder von mir hat das getan und da steht nichts drin, was wir nicht schon gewusst hätten.
Mhm. Sie hatten das Glück, dass Sie auf umfangreiche Quellen auch zurückgreifen konnten. Mhm. Aber jetzt, sag ich mal, in Ihrem Fall ist es so, sich mit der eigenen Familiengeschichte zu beschäftigen, das ist nichts, was man mal so eben machen kann, sondern das ist ein langer Prozess, viel Arbeit dahinter steckt auch.
Es ist sehr viel Arbeit, es ist auch herausfordernd. Aber was mir wichtig erscheint, ist, Geschichte im dreifachen Sinne aufzuheben. Sie hat mir immer im Wege gelegen, meine Familiengeschichte. Es ließ mich stolpern sozusagen, da muss ich sie aufheben und wegräumen. Zweitens müssen wir versuchen, Geschichte aufzuheben, indem wir sie sichtbar machen, in ein Buch schreiben, in ein Museum legen, darüber sprechen und damit darauf hoffen, dass wir in einem dritten Sinne sowas wie einen Bann aufheben können, den Geschichte über uns im negativen Sinne haben kann, dass sie uns lähmt. Das darf sie nicht, sondern sie muss uns in ein positives Handeln führen können. Und das ist das, woran mir gelegen ist mit dem Buch.
Also Ihre Familiengeschichte ist ja eine sehr deutsche Familiengeschichte, die wahrscheinlich vielfach in diesem Land sich irgendwie so oder anders zugetragen hat, aber eine wichtige zentrale Geschichte ist der Zweite Weltkrieg und das Vorher und das Danach.
Ja, ja.
Und da, wenn man aufs Vorher schaut, dann führen ihre Spuren tatsächlich sehr, sehr weit in den Osten Europas, ins Baltikum, nach Litauen.
Ja.
Können Sie ein bisschen beschreiben, wer kommt von wo? Also das ist wahrscheinlich sehr komplex, aber vielleicht können Sie es irgendwie...
Verkürzt gesagt, die Familie meines Vaters kommt aus Sachsen und Thüringen. Mein Vater ist in Dresden aufgewachsen. Und die Familie meiner Mutter stammt aus dem Baltikum, das heißt in diesen drei Staaten, Estland, Lettland, Litauen, meine Mutter aus Litauen. Und dort lebten seit Jahrhunderten Deutsche, die Deutsch-Balten. Und zu jener Familiengruppe gehörte sie und ist damit für mich in einer völlig anderen Welt aufgewachsen, wie überhaupt die Kindheit und Jugend meiner Eltern für mich als Kind so weit weg war wie der Mond. Weil dazwischen war dieses schreckliche Ereignis von solcher Ernsthaftigkeit, dass ich gar nicht begreifen konnte, der Krieg. Und damit verbunden unendliche Verluste, die jeder hatte. Heimat, Hab und Gut, und vor allem die Menschen waren tot, die Brüder der Eltern waren gefallen, viele andere mehr. Und das war erschütternd. Und ich konnte keine Beziehung dazu herstellen, so wie es vielleicht heute meine Kinder zu meiner Kindheit und Jugend eher herstellen.
Mhm. Kann man sagen, dass durch diese Geschichte Ihre eigene berufliche Hinwendung dann irgendwann zu Osteuropa als Diplomat und auch nach Russland, dass da ein Zusammenhang besteht?
Absolut. Das Interesse an Russland ist immer da gewesen, an Ostmitteleuropa und eben nicht nur an Russland. Wir schauen ja oft so an Russland und meinen die ganze große ehemalige Sowjetunion, sondern eben zum Beispiel zu jenen kleinen Völkern, die auch Opfer russischer Aggression und deutscher Aggression geworden sind. Und dieses Interesse hat sich dann für mich im Studium niedergeschlagen. Ich habe Geschichte Germanistik gemacht und Schwerpunkt osteuropäische Geschichte und habe bald den Wunsch geäußert, im Auswärtigen Dienst, der mich aus vielen Gründen faszinierte, in Ostmitteleuropa zu arbeiten. Und das geschah dann bereits mit einem ersten Einsatz ab 1986 für 3 Jahre im damals noch sozialistischen Polen in einer ungeheuer spannenden Zeit, von der niemand wusste, dass sie so spannend werden würde. Niemand ahnte ja, dass 1989 kommen würde. Und das war eine sehr eindrucksvolle und prägende Zeit.
Haben Sie da Ihre Familiengeschichte schon im Gepäck gehabt im Grunde?
Absolut, ich habe es immer im Gepäck gehabt, denn ich bin der ganzen Wirklichkeit jenes Schreckens begegnet, jener Verbrechen, die von Deutschen in Polen während des Zweiten Weltkrieges verübt worden sind. Und vor allem bin ich, und das war für mich wichtig und prägend, immer wieder Menschen begegnet, die damit verbunden waren. Und ich habe es mir im Beruf immer mehr zur Angewohnheit gemacht, etwas zu tun, was gemeinhin nicht zum guten Ton gehört, nämlich Menschen auszufragen. Wenn man das diskret und anständig macht, und man spürt ja, ob man es kann, dann merkt man, dass die Menschen anfangen zu sprudeln, wenn man sie fragt, darf ich sie mal fragen, was ist ihre Geschichte, ihrer Familie zur Zeit der deutschen Besetzung oder während des Zweiten Weltkriegs passiert.
Und Sie haben das mit Ihrer eigenen Familie natürlich auch
ganz
gemacht.
Ganz genau.
Und Ihre Familiengeschichte, Herr von Fritsch, führt weit nach Osteuropa, ins Baltikum. Und das ist über einen sehr, sehr langen Zeitraum Deutsche im Baltikum gegeben hat, die dort im Grunde genommen einfach gelebt haben. Das ist uns eigentlich überhaupt nicht mehr so bekannt. Was haben Sie im Zuge Ihrer Recherchen darüber erfahren, über dieses deutsche Leben in Osteuropa, im Baltikum, vielleicht auch in Russland?
Ja, es ist uns heute nicht mehr präsent, dass Millionen Deutscher in Ost-Mitteleuropa, Südosteuropa gelebt haben, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlinge und Vertriebene zu uns kommen. Verschwundene Geschichte. Und zugleich sind sie ein großer Beitrag zur deutschen Geschichte, auch auf der Kulturgeschichte gewesen. Und Persönlichkeiten, die von dort gekommen sind, denken wir allein an Immanuel Kant aus Königsberg. Und jene Deutschen im Baltikum, die nie eine sehr große Zahl waren, weiß nicht, 150.000 oder so, lebten seit Jahrhunderten auf jenem Gebiet, das im 18. Jahrhundert russisch wird, das immer unter fremder Herrschaft gestanden hatte, und erhalten vom russischen Zaren weitgehende Autonomie. Sie durften ihre Angelegenheiten dort selbst regeln, was bedeutete, dass sie die Oberschicht waren. Es lebten gleichzeitig Esten und Letten und Litauer in dem Land. Und das endet mit der russischen Revolution. Und meine Großeltern, beide am Ende des 19. Jahrhunderts geboren, erleben die erste russische Revolution mit, dann die zweite. Ihre alte Welt versinkt, geht unter. Sie leben in diesen neu entstehenden Staaten, die als erstes die bisherige Oberschicht enteignen, die den Großteil des Grundbesitzes in ihrer Hand hatte, um sozusagen das zu verteilen zu können. Das ist die Realität, mit der sie leben müssen. Das geht bis 1939 und da beschließen die beiden Diktatoren, Hitler und Stalin, Ostmitteleuropa unter sich aufzuteilen. Und dazu gehört das Baltikum, das nun der Sowjetunion zugehören soll. Und gleichzeitig ethnische Säuberung, hat man später zu solchen Vorgängen gesagt, vorzunehmen, nämlich die alle auszusiedeln. Und so werden sie im Zuge des Zweiten Weltkrieges umgesiedelt, wie man das nennt. Wohin? In ein vom Deutschen Reich, das Polen gerade angegriffen hatte, neu erobertes Gebiet im Westen Polens. Leben also in fremden Höfen und Gütern plötzlich, werden dort einquartiert. Das sind Erzählungen, die meine Kindheit geprägt haben. Du musst dir vorstellen, das Essen stand quasi noch auf dem Tisch, die Betten waren quasi noch warm, man hatte die Polen morgens rausgeworfen. Das hat die Menschen bedrückt. Und von dort sind sie aber nur eine kurze Zeit, bis zum Ende des Krieges, als die Rote Armee vorrückt. Sie fliehen weiter nach Westen, auf das Gebiet des Deutschen Reiches. Und im Falle meiner Großeltern und viele andere aus dem Baltikum war dort keine rechte Perspektive und Existenz. Und sie wandern noch einmal aus. Meine Großeltern wandern in den 50er Jahren noch einmal aus und gehen nach Kanada. Andere Verwandte auch, sodass heute fast die Hälfte meiner Verwandtschaft in Kanada lebt und ich einen Vetter habe, der kanadischer Botschafter war.
Dieses alles zu verlieren, diese Verlusterfahrung, und zwar mehrfach, sich von Osten nach Westen immer weiter zu bewegen, immer wieder alles stehen und liegen zu lassen, nur das Nötigste mitzunehmen. Tatsächlich konnte Ihre Großmutter trotzdem einiges bewahren. Die hat erstaunlich viele Dinge mitbekommen, von denen sie heute noch profitieren konnten, nämlich mit Blick auf ihre Familiengeschichte.
Ja, sie hat erstaunlich.
Da ist die Rede von 10 Koffern.
Erstaunlicherweise es geschafft, 10 Koffer oder mehr sogar, 12 über den Krieg zu retten. Und darin war unter anderem die gesamte Korrespondenz aus dem Krieg. Und das ist eine ungeheuer interessante Fundgrube, weil meine Großmutter quasi täglich mit ihrem Mann und ihrem älteren Sohn, der im Feld ist und kurz darauf allerdings fällt, ums Leben kommt als Soldat, korrespondiert hat und die Antworten. Und dadurch zeichnet sich ein ungeheuer wirklichkeitsnahes Bild jener Zeit, in der meine Großmutter, die das Baltikum hatte verlassen müssen, mit der deutschen Besetzung quasi wieder zurückkehrt, dort lebt, im besetzten Litauen, in Kaunas, und täglich schreibt, was sie erlebt und was los ist. Und das ist eine wesentliche Quelle für dieses Buch geworden.
Rüdiger von Fritsch hat sich mit seiner eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt. Eine deutsche Familiengeschichte, wie es sie hier im Land wahrscheinlich sehr, sehr häufig gibt. Im Gegensatz zu vielen anderen Familien allerdings so, dass es bei Ihnen in der Familie auch sehr aktiv darüber gesprochen wurde. Sowohl mit den Großeltern als auch mit den eigenen Eltern.
Ja, ganz genau. Dieses Buch, die Geschichte in mir, ist keine Entdeckungsreise, auf die ich mich gemacht habe, sondern ich habe aufgeschrieben, was ich immer gewusst habe. Es gibt vergleichbare Bücher, wo Menschen sich auf sehr eindrucksvolle Entdeckungsreisen machen, weil die Vergangenheit immer offen ausgebreitet war, wurde über alles gesprochen, natürlich auch das Gute und wie auch eben auf jene ungeheuren Verluste, bei denen mir dann als Jugendlicher schnell klar wird, was die Ursachen dafür gewesen war. Denn all diese schrecklichen Verluste, die real waren, waren dadurch ausgelöst, dass Deutschland diesen furchtbaren Zweiten Weltkrieg begonnen hat.
Ja, um den sich auch alles dreht.
Also so ist es,
es gibt genau. Einen davor und danach. Ja. Ihre Mutter zum Beispiel, die landete dann irgendwann in Sachsen.
Genau.
Und damit auch in Dresden.
Richtig.
Und hat die Bombardierung Dresdens hautnah mitbekommen. Und zwar schwanger im siebten Monat mit einem ihrer Geschwister.
Mit meinem ältesten Geschwister, im siebten Monat schwanger, ist selber 22 Jahre alt und ist nach Dresden gelangt, weil sich der sicher fühlte. Da lebte die Familie ihres Mannes, der selber Soldat war in dem Moment. Und dann 13., 14. Februar 1945 überlebt sie wie durch ein Wunder, wie sie selber sagte, diese Bombardierung. Und hat darüber zunächst wenig gesprochen und im Alter habe ich das mit ihr aufgegriffen. Und dann hat sie ungeheuer anschaulich und eindrucksvoll und sehr nah erzählt und das in dem Buch wiedergegeben, was sie erlebt hat, wie sie das überlebt hat und wie sie damit nach dem Krieg umgegangen ist. Das ist ja das Interessante, diese vielen Geschichten, die überall in unserem Lande unterwegs sind und die erzählt oder nicht erzählt werden, aber die erzählt werden müssen, denke ich. Denn nur wenn wir aufrichtig mit der Vergangenheit umgehen, uns alles sagen, können wir versöhnt mit uns selbst leben und mit anderen.
Wie haben Sie das in Ihrer Familie gehandhabt? Weil Sie gesagt haben, Sie haben eigentlich erst sehr spät mit Ihrer Mutter zum Beispiel über diese traumatischen Erlebnisse sprechen können.
Weil wir immer das Gefühl hatten, dass sie das tief berührt und wir sie nicht damit verletzen wollten auch. Und irgendwann im Alter habe ich mich mit ihr hingesetzt und ihre gesamten Erinnerungen aufgeschrieben. Ich habe sie gefragt, man kennt ja die Geschichten der Eltern und daraus dann ihre Erinnerungen in Ich-Form gemacht. Und da kam das Thema natürlich auf. Und dann hat sie sehr viel darüber gesprochen, weil ich also diese ganze Vergangenheit noch einmal wachrufen wollte. Mhm. Aber auch mit den Großeltern und vor allem mit meinem Vater hat es immer intensive Gespräche darüber gegeben und vor allem auch über die Zusammenhänge in der Geschichte, über die Ursachen, über Schuld und Leid und Verantwortung, alles beieinander.
Dazu muss man sagen, Ihr Vater, muss man nochmal isoliert betrachten, denn der ist ja sehr, sehr früh schon in die NSDAP eingetreten, lange vor dem Krieg, 1928, da waren die noch gar nicht so groß.
Ja.
Und er ist bis zum Schluss seines Lebens überzeugter Nationalsozialist geblieben.
Ja,
und hat auch darüber gesprochen.
Und hat darüber gesprochen, er wollte sich erklären, er wollte sozusagen, wie er das sah, die Wahrheit verbreiten. Und das Erste, wo mir das begegnet, ist in dieser Kindheits- und Jugendzeit, wo ich diese Verlusterzählung weitergereicht bekomme und die Erklärung meines Vaters dazu, ja, das waren die bösen Feinde, die Deutschland schaden wollten und auch heute schaden sie uns noch. Und irgendwann heranwachsend realisiert man, Moment mal, die Dinge sind anders gewesen. Andere haben auch Furchtbares erlebt und erlitten und wir sind es schuld gewesen. Mhm. Und das führt unweigerlich dann zu ständigen Auseinandersetzungen. Ich habe sehr viel mit meinem Vater immer wieder mich über diese Dinge unterhalten. Und Auseinandersetzung ist ein gutes Wort, weil es ja einen doppelten Sinn hat. Man streitet sich und jeder findet seinen Ort. Mein Vater würde seine Haltung nie ändern, das war mir klar. Aber ich musste meinen finden, meinen Ort und meine Haltung dazu. Und auch deswegen war mir das Gespräch wichtig, weil ich mir nie sagen wollte, eines Tages, du hast ihn bestimmte Dinge nicht gefragt. Ich wollte ihn alles gefragt haben. Das ist, finde ich, mir gelungen.
Sie haben in Ihrer Familie ganz offen die nationalsozialistische Überzeugung Ihres Vaters, die es auch nach dem Krieg gab und zu der er auch stand, thematisiert. Was hat denn das bewirkt in Ihrer Familie? Ich glaube, in ganz vielen deutschen Familien hat das zu Zerwürfnissen geführt.
Ja.
Bei Ihnen auch?
Ja, natürlich. Es waren immer wieder heftige Auseinandersetzungen auch und das hinterlässt schon Spuren, aber was wichtig war, dafür, dass es nicht zum Bruch geführt hat, was man ja erwarten könnte, war zum einen die Tatsache, dass mein Vater, wie jeder Mensch, ein Mensch mit vielen Facetten war, sehr viele gute Seiten hatte und liebenswürdig war. Bloß das eine darf man nicht mit dem anderen verrechnen. Man darf ja nicht sagen, ja, er war in der NSDAP, aber ein guter Familienvater. Ne? Oder ja, es gab Flucht und Vertreibung, aber wir haben halt den Krieg angefangen. Das eine rechtfertigt nicht das andere, sondern steht jedes für sich und wir müssen die Ursachen erkennen. Er war eben ein Mensch mit vielen Facetten. Was aber entscheidend am Ende war, dass er nie Gefolgschaft verlangt hat für seine Überzeugung. Er wollte sich erklären, aber er hat nicht Gefolgschaft verlangt, sondern vielmehr uns dabei aktiv unterstützt, dass wir in einer anderen neuen Welt, die er nur begrenzt befürwortete, unsere eigenen Wege finden konnten. Und damit hat er dafür gesorgt, dass das letzte innere Band, das ihm wichtiger war als seine Ideologie, zusammenhielt, nämlich die Familie.
Er hat ja nach dem Krieg, also er war in der Zivilverwaltung, das ist so das, was Sie auf jeden Fall wissen, in Litauen tatsächlich während des Zweiten Weltkriegs. Ja. Also er war als Funktionär dort auch unklar. Mhm. Sind seine Verbindungen geblieben zur SS? Oder sind die klar geworden?
Nein, das ist völlig klar. Er war in der SS, er hat auch Funktionen in der SS in Deutschland vor dem Kriege, nicht während des Krieges mehr. Er war Soldat oder Verwaltungsbeamter. Alles, was er während des Krieges getan hat, ist relativ bekannt. Das, was er erzählt hat, trifft, was alle historische Recherche auch von Historikern in Veröffentlichungen antrifft, so zu.
Und er hat nach dem Krieg ein paar Jahre tatsächlich unter einer anderen Identität gelebt.
Ja. Er hat geglaubt, er müsse in eine neue Identität suchen. Und da war natürlich die Frage, die uns beschäftigt hat, warum hat er das gemacht? Wie ist er konkret persönlich schuldig geworden? Was hat er zu verantworten? Auch da gibt es inzwischen weitgehende Klarheit. Und die Begründung, die er gab und die ist nachvollziehbar und auch nicht unzutreffend, war, dass unmittelbar nach Kriegsende die Alliierten gegenseitig tatsächlich vermeintliche oder Kriegsverbrecher auslieferten und die Sowjetunion jeden allein aufgrund seiner Funktion belangte, denn auf ihrem Territorium, und dazu gehört aus ihrer Sicht das von ihnen annektierte Baltikum, eine Funktion ausgeübt hat. Das heißt für seine funktionale Verantwortung. So sah er das, wäre er zur Verantwortung gezogen worden. Deswegen hat er es vorgezogen, eine Zeit lang abzutauchen, um nicht ausgeliefert zu werden.
Dennoch hat er zu seiner nationalsozialistischen Überzeugung gestanden, auch nach dem Krieg. Ja. War er da eher eine Ausnahme oder gibt es eigentlich in Deutschland ganz viele wie Ihren Vater? Ich weiß jetzt nicht, ob er das nur intern im Familienkreis gemacht hat oder ob er auch damit auch rausgegangen ist. Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Jeder evangelische Pfarrer bekam am Sonntag, wenn er ein 68er war, die Wahrheit gesagt nach der Predigt. Also er hat nie aus seinen Überzeugungen Hehl gemacht. Er hat mit jedem darüber war er bereit zu sprechen. Und ich denke, es gab sehr viele. Man darf nicht vergessen, die NSDAP hat bei Kriegsende 8 Millionen Mitglieder. Und viele von ihnen waren aus echter Überzeugung, nicht nur, weil es hilfreich war oder so in der Partei. Insofern gab es viele. Und im Umfeld meiner Kindheit gab es viele, weil sein Freundes- und Bekanntenkreis davon bestimmt war. Auch insofern erschien uns das gar nicht als so etwas Besonderes. Und heranwachsen kommen wir in die Elternhäuser von Freunden und die sehen die Dinge anders. Wir gehen in den Austausch, wir sind in der Schule und realisieren langsam, Moment, die Dinge haben sich anders zugetragen. Und wir lernen Ursache und Wirkung zu erkennen und Schuld und Leid und Verantwortung zu benennen.
Was hat das mit Ihnen gemacht?
Die Wahrheit wird euch frei machen, ist ein großer Satz der Bibel. Und das ist ein, denke ich, wichtiges Leitmotiv. Wir müssen versuchen, den Dingen so gut es geht auf den Grund gehen und sie beim Namen nennen und uns darüber auseinandersetzen noch einmal, auch wenn wir nicht an einen Punkt gelangen, wo wir jemand anderen überzeugen können. Das kann so sein, aber es ist wichtig, dass jeder seinen Ort findet und seine Einstellung. Und es hat mich dazu bewogen, für diesen Staat, für unsere politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche Ordnung, sich beruflich einzusetzen, weil ich so tief überzeugt bin, dass sie die richtige Antwort auf die autoritäre Versuchung ist.
Wenn man wie Sie, Herr von Fritsch, als öffentliche Person, auch als ehemaliger Diplomat, als öffentliche Stimme sowas macht, wie eine eigene Familiengeschichte zu veröffentlichen in einem Buch, die Geschichte in mir heißt es, dann löst man damit ja auch was aus. Also man gibt sehr viel Preis von sich. Da hängen ja auch noch Leute dran. Sie haben gesagt, sie haben 13 Enkel. Die haben jetzt ganz offiziell den Nazi-Großvater. Ne? Wussten die vorher auch schon. Urgroßvater, ja, Entschuldigung. Mhm. Was hat das denn mit sozusagen, also welchen höheren Sinn hat das für Sie ergeben? Gibt's etwas, wo Sie sagen, das ist wichtig, dass wir das machen?
Nur wenn wir aufrichtig mit der Geschichte umgehen, können wir versöhnt mit uns leben und versöhnt mit anderen. Das ist mir beruflich als Erfahrung sehr wichtig geworden. Dann gleitet sozusagen die persönliche Erfahrung, die berufliche über und wird zum beruflichen Grundsatz. Und dort, wo jeder für sich seine Geschichte aufrichtig aufarbeitet, können wir zu einem guten Verhältnis kommen. Ich bin in den 80er Jahren im sozialistischen Polen einem wunderbaren Oppositionellen begegnet, einem Philosophen Jan-Józef Lipski, der einen großartigen Satz geprägt hat. Wir sollten über alles miteinander reden, solange jeder von seiner Schuld spricht. Das finde ich ein tolles Leitmotiv. Und wenn wir Geschichte aufrichtig aufarbeiten, kann das gelingen. Und das Gegenteil ist das, was wir erleben, dass sie sogar missbraucht wird, dass sie verdreht wird, dass sie anders erzählt wird, dass man sich zum ewigen Opfer, das sich wehren muss, stilisiert. so wie im Russland Wladimir Putins, wo man gar nicht verstehen kann, warum die baltischen Völker oder die Polen und andere so viel Angst haben vor Russland, weil man diesen Teil der Geschichte, in dem Russland Schuld auf sich geladen hat, völlig ausblendet. Sondern das größte Land der Erde nimmt ständig das Recht heraus, besonders beleidigt zu sein, was ziemlich anstrengend ist, und führt dazu, dass man alles für gerechtfertigt hält, was man tut.
Die Auseinandersetzung zwischen Ihnen und Ihrem Vater, die zwei Erzählungen, die eine von der herrlichen Idee des Nationalsozialismus, die andere von natürlich der kritischen Auseinandersetzung damit, das hat Ihren Diskurs geprägt.
Ja.
Das erinnert mich sehr viel an die Diskurse von heute. Zwei Erzählungen, die sich praktisch unversöhnlich nebeneinander stehen. Wir haben hier von Ursula Ebert eine Zuschrift bekommen, direkt an uns hier, hat vorhin gehört, was wir über Russland besprochen haben. Da sagt sie, wachsender Unverständnis zur heutigen Sendung, seriöser Journalismus muss zwingend beide Seiten beleuchten, nur dann kann man sich ein Urteil bilden. Und er hat jetzt, Sie haben jetzt Ihre Sicht bezüglich Russland und der Ukraine, aber es gibt auch andere Fakten und sie hat jetzt Details angefügt und dabei geht es um die NATO-Osterweiterung, die Russland bedroht. Das hatten wir oft hier auch als Thema. Vielleicht können Sie dazu kurz was sagen.
Ja,
dass es da beide andere Perspektiven auch gibt.
Wichtiges Thema, das ist richtig. Ich stimme Frau Ebert zu, dass wir versuchen müssen zu verstehen, was wir nicht tun dürfen. Ihr will ich es nicht unterstellen, aber es passiert sehr oft, ist Verstehen in Rechtfertigen umzudeuten. Und das Wichtige für das Verstehen ist zunächst die Faktenlage zu kennen. Und bei der NATO-Osterweiterung ist es so gewesen, dass sie eigentlich im Grunde genommen eine Westwärtsbewegung von Ländern gewesen ist, die sich von Russland aus sehr gutem Grunde wegen schrecklicher historischer Erfahrung bedroht fühlen, die Sicherheit des transatlantischen Bündnisses suchen. Und jenes schließt darauf hin, weil es sagt, da gibt es dahinter einen, der hat aber auch Sicherheitsinteressen, einen Vertrag mit Russland, den NATO-Russland-Grundlagenvertrag, damit Russland sich sicher fühlt. Und im Ergebnis sagt Wladimir Putin, das kann man im Internet nachschauen, 2004 auf einer Pressekonferenz, er steht neben Gerhard Schröder, die Osterweiterung oder die Ausdehnung der NATO betrifft nicht die Sicherheitsinteressen der Russischen Föderation. Und wenn er heute das Gegenteil erzählt, dann nur um seine Propaganda zu füttern, um diesen schrecklichen Krieg irgendwie zu rechtfertigen. Das heißt, er selber hat es einmal anders gesehen und hinzu kommt, dass gerne die Geschichte erzählt wird, man habe Russland versprochen, dass man das nicht tun wolle 1990. Und dazu habe ich Michail Gorbatschow gefragt, als ich in Moskau war, weil mich das selber interessierte. Und er hat gesagt, das ist ein Mythos. Stellen Sie sich doch mal vor, ich hätte als mächtiger Generalsekretär des ZK der KPDSU 1990 von den Amerikanern verlangt, dass sie die lettische Sowjetrepublik, Teil der Sowjetunion, nicht in die NATO aufnehmen. Also das alleine schon erklärt. Und Putin selbst hat es auch mal mit äußerst schwachen Argumenten versucht zu erklären. Er hat gesagt, der Gorbatschow hat vergessen, das aufzuschreiben. Also so schlecht ist die russische Diplomatie nicht, als dass sie vergessen würde, was aufzuschreiben.
Gorbatschow hat ja zum Schluss seines Wirkens nicht mehr viel Gehör, glaube ich, in Russland gefunden.
Er wurde zur tragischen Figur, weil in Russland ein Satz sehr wichtig ist, wer ist schuld? Kto vinovat? Nicht, was ist schiefgelaufen, was sind Ursachen, sondern wer ist schuld? Es werden immer Schuldige gesucht. Und Gorbatschow war der leicht zu identifizierende Schuldige für das Kollabieren des alten russischen Reiches, das in jenem Moment den Namen Sowjetunion trägt.
Brauchen wir gar nicht, glaube ich, nach Russland zu schauen. Das ist doch hier auch so. Und wir wollen auch immer einen Schuldigen haben. Für irgendwas.
Ich denke, dass bei uns die Neigung doch schon ausgeprägter ist, auch Ursachen zu analysieren und Gründe und zu schauen, warum ist etwas schiefgegangen und nicht nur, wer ist dafür verantwortlich. Beides ist wichtig, aber vor allem auch zu sehen, warum ist die Sowjetunion beispielsweise zusammengebrochen an ihren inneren Widersprüchen?
Ja, und da lassen sich wirklich viele Linien aufzeichnen. Ja. Wenn man Ihre persönliche Familiengeschichte liest, sehr spannend, lassen sich viele Parallelen auch zum Heute und auch zu den Debatten, die wir heute führen, aufzeigen. Ganz kurzes Detail noch. Sie sind im Alter von 12 Jahren mit Ihrer Familie nach Schwäbisch Gmünd gegangen. Das passt jetzt gar nicht ins Bild. Alle kommen irgendwie aus Osteuropa oder aus Sachsen. Sind Sie nach Schwäbisch Gmünd gegangen und da ist Ihre Geschichte sozusagen hierher abgebogen. Und jetzt leben Sie wieder da. Warum?
Was eine wunderbare Stadt ist. Es gibt in Deutschland ein bisschen so verächtlichen Blick auf die Provinz. Die Provinz ist der Reichtum unseres Landes. Und Schwäbisch Gmünd ist ein wunderbares Beispiel dafür. Erstens eine wunderschöne Stadt, ist gut erhalten, auch nicht zerstört gewesen. Und sie hat einen Reichtum an aktiver Bürgergesellschaft. Da passiert ganz viel. Es gibt ein Wir-Gefühl. Die Menschen fühlen sich verantwortlich für die Stadt. Sie leben in großer Verschiedenheit wunderbar zusammen. Es gibt ein reiches Kulturleben. In 8 Tagen beginnt das Kirchmusikfestival. Es ist einfach lebenswert und deswegen bin ich sehr gerne da, zumal meine Frau ebenfalls aus Schwaben stammt.
Und wir freuen uns, dass wir Sie hier in der Nähe haben. Danke, dass Sie hier waren. Rüdiger von Fritsch.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Herr Tassi.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.